Aber es fahren natürlich noch unglaublich viele Maschinen rum, die immer noch nach der Euro 3 Norm zugelassen wurden und halt 80 Dezibel erzeugen dürfen.
Was passiert denn, wenn jemand geblitzt wurde?
Ja, in Frankreich würde das dann irgendwann 135 Euro kosten, bei uns lächerliche 20. Der Vorteil in Frankreich oder das Gute in Frankreich ist, dass dort die Halterhaftung höher wiegt als die Fahrerhaftung. Bei uns sagst du einfach, wenn du geblitzt wirst, ja, das ist ein schönes Bild von meinem Moped, aber ich bin ja gar nicht gefahren und schon musst du nicht bezahlen. In Frankreich ist es anders, wenn du da geblitzt wirst, sagt die Polizei, stopp, ist es dein Moped, das ist mir völlig egal, wer gefahren ist. Du als Halter musst die Strafe bezahlen. Allerdings wird die noch nicht verhängt, aber eine mögliche Strafverfolgung, die könnte jetzt schon im Herbst beginnen. Und ab 2023, also ab nächstem Jahr, könnten sogar flächendeckend Frankreich Medusen den Lärm überwachen und zu laute Fahrzeuge blitzen, eben nicht nur Motorräder. Ne?
Wobei das mit den 20 Euro in Deutschland habe ich noch nicht ganz verstanden. Wird das denn bei uns schon geahndet oder wird es jetzt demnächst auch Blitzer in Deutschland geben, Lärmblitzer?
Nee, das wird geahndet, es gibt Kontrollen von der Polizei. Also wenn man dann schönen Strecken im Bergischen Land, da steht dann öfter mal die Polizei und misst den sogenannten Standgeräuschpegel. Das ist ein eingetragener Wert in den Fahrzeugpapieren. Und wenn die Maschinen diesen Standpegel überschreiten, muss der Fahrer bezahlen. Aber halt, wie gesagt, nur 20 Euro.
Aber Lärmblitzer in Deutschland, sind die zu erwarten?
Weiß man nicht.
Also nach Vorbild Frankreich?
Nee, eher erstmal nicht, weil da fehlen wohl die rechtlichen Grundlagen. Es gab ein paar Städte, Hannover, Mannheim, Frankfurt, Bremen, die hatten Anfragen in ihren Parlamenten von Parteien, aber die führten nicht zum Erfolg eben wegen der fehlenden Rechtsgrundlagen. Aber auch in Frankreich wird ja noch geforscht, da gibt es noch ein paar Sachen, die sind noch unklar. Das ist ja noch ein Testbetrieb, es wird ja noch nicht geahndet. Es ist zum Beispiel unklar, wenn da jetzt, sagen wir mal, 8 Mopeds vorbeifahren, ob die Medusen genau herausfinden, welches das eine Moped ist, was zu laut ist. Und das ist auch noch nicht klar, ob Medusa nicht aus Versehen den Fehler macht, den Schallpegel von allen 8 Mopeds zu addieren und dann auf irgendwie laute Werte zu kommen und das irgendwie auszulösen, den Blitzer dann.
Gut, da muss also erstmal noch weiter geforscht und vermutlich technisch getüftelt werden an den Lärmblitzern oder auch den Motorrädern, um sie noch leiser zu machen, nicht lauter. Danke für den aktuellen Wissensstand dazu erstmal, Markus Schwandner. Und das Thema Motorradlärm und wie wir damit umgehen, das wird ja bleiben. Und wenn es auch noch keine technischen Blitzerlösungen gibt in Deutschland, muss es andere Wege geben, wie Bürgerinnen, Bürger und Biker zusammenfinden. Und darüber wollen wir morgen mit Ihnen diskutieren.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Wie nehmen Sie das sommerliche Knattern und Cruisen der Biker denn wahr? Sind Sie genervt? Haben Sie Verständnis? Und ja, wie könnte es funktionieren, dass sich die mit dem Ruhebedürfnis, die mit der Knatterfreude auf ein gutes Level verständigen? Vielleicht führen Sie auch aktiv Gespräche schon darüber. Wenn Sie mögen, sagen Sie gern heute schon Ihre Haltung zum Thema. Der Quarks Anrufbeantworter steht parat unter 0800 5678 554. Oder Sie mailen einfach an quarks@wdr.de. Nochmal die Nummer 0800 5678 554 für den Quarks AB. Morgen wird der Kraftfahrtsachverständige Hans-Ulrich Sander bei uns zu Gast sein. Er hat viele Jahre beim TÜV gearbeitet, kann technische und ich denke auch diplomatisches Wissen in die Diskussion einbringen. WDR 5 Quarks ist hier. Wir haben eine Menge Probleme zu bewältigen auf der Welt. Probleme, die wir uns vielfach selbst geschaffen haben. Aber manchmal ist es ja auch toll, wenn man von wirklich guten, kreativen Lösungen hört. Wenn ein Forschungsteam länger gegrübelt hat. In Potsdam ist das so gewesen. Die Forscherinnen und Forscher haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Baumwolle recyceln lässt. Das war bislang technisch nicht möglich. Jetzt gibt es ein Spinnverfahren für ein besonderes Viskosegarn. Dieses Garn ist auch noch hat eine viel bessere Lebensdauer als die ursprüngliche Baumwolle. Judith Koch über einen Recycling-Clou und was er bewirken kann.
Altkleider aus Baumwolle bekamen bisher höchstens als Putzlappen eine zweite Chance oder sie landeten direkt auf der Mülldeponie oder in einer Verbrennungsanlage. Damit soll jetzt Schluss sein. Ab sofort können aus recycelter Baumwolle Hosen, Hemden, T-Shirts werden. Die Innovation bringt ein Potsdamer Forscherteam des Fraunhofer Instituts für angewandte Polymerforschung, kurz IAP. Im Auftrag des schwedischen Unternehmens Renewcell ist es dem Team aus WissenschaftlerInnen gelungen, aus recycelter Baumwolle Viskosefasern aus reiner Zellulose herzustellen. André Lehmann, Chemiker, Faserspezialist und Leiter der Abteilung Fasertechnologie am IAP.
Also das ist eigentlich nicht, dass wir wirklich im Recycling die Methode neu entwickelt haben, sondern eigentlich ein bestehendes Verfahren, den sogenannten Viskoseprozess, auf das neue Rohstoffmaterial, nämlich recycelte Baumwolle, sondern einen etablierten Industrieprozess darauf anzupassen.
Ein Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Denn mit recycelter Baumwolle allein lassen sich nicht ewig neue Textilien herstellen. Ihre Lebensdauer ist begrenzt. Der Grund, Hosen, Hemden und Co. bestehen aus Mischgewebe und selten aus reiner Baumwolle. Eine Jeans etwa enthält immer einen Anteil an Chemiefasern wie Polyester oder Elastan. Diese miteinander verwobenen Fasern zu trennen, war bisher nicht möglich. Normalerweise verwendet die Textilindustrie Zellstoff als Ausgangsmaterial, um daraus Fasern aus Viskose, Modal oder Lyocell herzustellen. Dabei wird in der Regel holzbasierter Zellstoff verwendet.
Und nach diesem sogenannten Viskoseverfahren werden ungefähr 6 Millionen Tonnen zellulosische Synthesefasern oder Regeneratfasern genannt, schon bereits weltweit produziert. Und wenn man sich einmal den Markt anschaut, den Fasermarkt weltweit, dann stellt man eigentlich fest, dass so ungefähr 25 Millionen Tonnen Baumwollfasern existieren im Vergleich zu diesen 6 Millionen Tonnen Viskosefasern.
25 Millionen Tonnen Baumwollfasern und nur ein Viertel wird bislang wiederverwertet. Der große Rest kann nun zu neuen Kleidungsstücken weiterverarbeitet werden und so die Lebensdauer von Baumwolle um ein Vielfaches verlängern. Denn so häufig sich die Mode auch ändert, landet Baumwollkleidung am Ende einer Saison oft im Altkleidersack oder in der Verbrennungsanlage. Und das, obwohl viele Jeans, Pullis und Röcke kaum oder sogar gar nicht getragen werden, wie eine repräsentative Umfrage von Greenpeace ergeben hat. Durch die Anpassung der Parameter im Lösungs- und Spinnprozess ist es dem Forschungsteam schließlich gelungen, die im Zellstoff der Baumwolle enthaltenen Fremdfasern herauszulösen. Das Ergebnis? Eine aus 100% Zellulose bestehende Faser, die mit traditionell aus Holz gewonnenen Zellulosefasern qualitativ vergleichbar ist. Textilien aus diesem neuen Material können nach dem Gebrauch nun entweder recycelt oder kompostiert werden. Lehmann und seinem Team ist damit ein Skalensprung gelungen. Die große Menge an Baumwolle, 25 Millionen Tonnen, ist ab jetzt für die industrielle Massenfertigung von Textilien nutzbar. Aber ist die recycelte Baumwolle als Alternative ernst zu nehmen, um das Nachhaltigkeitsproblem der Textilbranche grundlegend zu lösen?
Also ich denke, es ist ein Puzzle. Es ist ein Puzzle von dem Gesamtbild. Ja? Es wird nicht die, sag ich mal, die eine Technologie, das eine Material geben, womit wir die textile Welt revolutionieren und absolut nachhaltig gestalten.
Aber je mehr Lebenszyklen ein Material hat, desto nachhaltiger ist es. Und Zellulosefasern verrotten und häufen damit keine Mikroplastikberge in unseren Ozeanen an, wie etwa Fasern aus erdölbasiertem Polyester. Das allerdings dominiert bisher mit einem Anteil von rund 60% den Weltmarkt.
Ein ganz großer Punkt ist natürlich auch das Konsumverhalten. Ich übertreibe jetzt mal 30 T-Shirts im Jahr kaufen. Ja? Komme ich mit weniger aus? Mit jedem, was ich weniger kaufe und dann vielleicht auch in etwas mehr Wert stecke, also etwas teurere Kleidung, qualitativ hochwertigere. Das hat aus meiner Sicht eigentlich fast den größten Einfluss.
Ja, und da ist es wie bei allen guten Nachhaltigkeitsentwicklungen, technischen Innovationen, die entbinden uns nicht von der Aufgabe, über unseren Konsum und unser Verhalten nachzudenken. Aber bleibt eine gute Nachricht, Baumwolle lässt sich auf eine bisher ungekannte Art mit einem neuen Verfahren recyceln. Judith Koch hat darüber berichtet. Stupsnase, Schlappohren, große braune Augen, so ein Hundegesicht kann doch nur ein Tier von ganz lieber Art sein, oder? Spitze Nase, aufgestellte kleine Ohren, na. Wir werden gleich über Hundegesichter reden und Hunderassen und was sie eigentlich über Charakter und Eigenart des Tieres sagen, wenn sie denn was sagen. Klären wir gleich bei Quarks nach WDR aktuell.
Thank you. Es ist 16 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Tag. Die deutsche und die ukrainische Regierung haben sich offenbar nach den letzten Spannungen wieder angenähert. Bundespräsident Steinmeier und der ukrainische Präsident Selenskyj haben telefoniert. Anna Palm, WDR aktuell. Was hat sich daraus konkret ergeben?
Eine Einladung in die Ukraine, und zwar sowohl für Bundespräsident Steinmeier als auch für Bundeskanzler Scholz. Eine Sprecherin des deutschen Bundespräsidenten sagte, Steinmeier und Selenskyj hätten das Telefonat beide als sehr wichtig und sehr gut bezeichnet. Steinmeier habe dem ukrainischen Präsidenten Respekt und Unterstützung für den Krieg gegen Russland ausgesprochen und die Staatsoberhäupter hätten vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben. Damit seien die Irritationen der Vergangenheit ausgeräumt. Hintergrund ist, dass die Ukraine einen Besuch Steinmeiers Mitte April in Kiew kurzfristig abgelehnt hatte, offenbar unter anderem wegen der bisherigen Russlandpolitik seiner Partei, der SPD. Die deutsche Regierung hatte verärgert auf diese Ausladung reagiert.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat Details zur Schießerei in Duisburg bekannt gegeben. Gestern Abend hatten sich offenbar Rocker der Hells Angels und eines türkisch-arabischen Clans eine Auseinandersetzung im Stadtteil Hamborn geliefert. Dabei wurde auch geschossen. 4 Menschen wurden verletzt. Christoph Ulrich, WDR Landespolitik.
Insgesamt waren rund 80 bis 100 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt, sagte der CDU-Politiker Reul. 15 Personen befanden sich bis heute Mittag in Gewahrsam. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Der Vorfall, so sagt Reul, zeige, dass es eine Verbindung zwischen den kriminellen Clans und Rockern wie den Hells Angels geben würde. Reul verwies darauf, dass sein Schwerpunkt, gegen die organisierte Kriminalität hart vorzugehen, richtig gewesen sei. Vorwürfe, er würde das Problem aufbauschen, wies er zurück. Gerade nach dem Vorfall gestern zeige sich, dass es sich nicht um PR für die Landesregierung handele. Clankriminalität sei keine Erfindung, so Reul, sondern ein Phänomen, das die Menschen in Angst und Schrecken versetze.
Weitere Meldungen im Überblick. Auf einer internationalen Geberkonferenz für die Ukraine sind mehr als 6 Milliarden Euro zusammengekommen. Organisiert worden war sie gemeinsam von Polen und Schweden. Das Geld soll den Menschen in der Ukraine zugutekommen, die auf Hilfe angewiesen sind. Nach Informationen der UNO benötigen mehr als 12 Millionen Menschen Lebensmittel, Medikamente oder eine Unterkunft. Weltweit sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO bis Dezember etwa 15 Millionen Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Es handle sich um direkt und indirekt durch das Virus verursachte Todesfälle. Als indirekt zählt die WHO Todesfälle, bei denen Menschen mit anderen Krankheiten wegen überlasteter Gesundheitssysteme nicht behandelt werden konnten. Die Bundesländer wollen das 9-Euro-Monatsticket im Nah- und Regionalverkehr wie geplant zum Juni einführen. Beratungen zwischen dem Ministern von Bund und Ländern brachten zwar keine Lösung im Streit um die Finanzierung. Dennoch sollen die Verbraucher durch das vergünstigte Ticket für 3 Monate von steigenden Energiekosten entlastet werden.
WDR aktuell aus der Region.
Der Streit um die Sanierung der Bonner Beethovenhalle spitzt sich zu. Die Kosten für die Sanierung des Konzerthauses steigen. Die Stadt liegt mit den Architekten im Clinch. Sebastian Tittelbach, WDR Bonn.
Dreimal so teuer und noch immer nicht fertig. Das ist der Zustand der Beethovenhalle. Bei seiner heutigen Sitzung beschäftigt sich der Stadtrat in gleich 5 Tagesordnungspunkten mit dem Projekt und weiteren Kostensteigerungen. Aber die wichtigste Frage bleibt ungeklärt. Soll die Stadt trotz heftiger Streitereien weiter mit den Architekten und Planern zusammenarbeiten oder die Reißleine ziehen? Eine Analyse dazu hätte die Verwaltung schon im April liefern sollen. Jetzt wird sie frühestens im Juni fertig.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: am Abend bleibt es meistens bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Stellenweise können die Wolken aber auch etwas dichter sein. Vereinzelt sind dann auch Schauer möglich bei 16 bis 19 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 10 bis 8 Grad und es bleibt trocken. Morgen startet der Tag dann teils mit Nebel, ansonsten aber freundlich. Dabei kommt Olpe auf 19 Grad, Unna auf 21 und Krefeld auf 23 Grad. Die Zeit, es ist 16.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Dreieck Heumer und Kreuz Leverkusen. 8 Kilometer stockender Verkehr, etwa 15 Minuten plus. Autobahn 3 Oberhausen Richtung Arnheim zwischen Kreuz Breitscheid und Kreuz Oberhausen. Mehr als 30 Minuten plus. Hier gibt es immer wieder staunstockenden Verkehr auf mehr als 20 Kilometer. A4 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Heißen und Dreieck Essen-Ost. 9 Kilometer Stau, das sind umgerechnet 20 Minuten extra. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen-Harzopf und Dreieck Essen-Ost. 6 Kilometer Stau, 20 Minuten plus. Und zum Schluss noch die A57 Krefeld Richtung Köln. Zwischen Köln-Worringen und Kreuz Köln-Nord 7 Kilometer Stau sind 20 Minuten zusätzlich.
WDR 5 Quarks. Wissenschaft und mehr mit Maria Backer.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wie oft sollten wir duschen? Offenbar gibt es da eine ziemlich weit verbreitete Haltung, die lautet natürlich jeden Tag. Das behaupten manche Menschen, wobei ja noch nicht erwiesen ist, dass sie selbst wirklich jeden Tag duschen. Aber wenn jemand öffentlich erzählt, ach nee, also ich wasche mich auch schon mal ein paar Tage mit dem Waschlappen, dann kann der oder die schon echt schiefe Blicke kassieren. Wir wollen hier nicht irgendeinen Reinlichkeits-Mainstream bedienen. Wir fragen in dieser Stunde einen Mediziner, wie viel Duschen denn eigentlich gut ist für uns. Außerdem hören wir, mit welchen kulinarischen Spezialitäten Matthias Maurer die vergangenen 6 Monate im All verbracht hat. Stichwort Ragout aus der Tube. Und als erstes sind wir face-to-face mit Hunden. Ruff. So ein Hundegesicht entscheidet ja oft darüber, wie wir den Hundecharakter oder das Hundeverhalten einschätzen, zum Beispiel Mops, drollig und eigen, Collie, schlau, Golden Retriever, lieb, geduldig. Pitbulls stehen dafür eher nicht. Wir schließen also vom Äußeren, von der Hunderasse, auf das Verhalten des Tieres. Liegen wir damit aber überhaupt richtig? Wie und ob Hunderasse mit Charakter oder Verhalten eines Tieres zusammenhängt, darüber spreche ich jetzt mit Sabrina Loy aus dem Quarks-Team. Also Labrador familienfreundlich, Dackel stur, was ist dran an diesen Zuschreibungen?
Also es gibt sicher Dackel, die sehr stur sind und Labradors, die sehr geduldig und familienfreundlich sind. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit der Rasse zu tun. Also zumindest sind Unterschiede zwischen individuellen Hunden in der Regel größer als zwischen verschiedenen Rassen. Das zeigt eine ganz aktuelle Studie im Fachmagazin Science.
Mit anderen Worten, das Verhalten der Tiere ist nicht erblich bedingt.
Wenn es so wäre, dann müsste sich das im Erbgut der Hunde ja nachweisen lassen. Ja. Und genau das haben die Forscher versucht. Also die haben die DNA von über 2000 Hunden analysiert und 18.000 Hundehalterinnen und Hundehalter befragt. Ergebnis, das Erbgut erklärt nur einen sehr, sehr kleinen Teil des Hundeverhaltens, in Zahlen ausgedrückt 9%.
Aha, aber immerhin. Einen kleinen Einfluss gibt es dann doch auf genetischer Ebene, die sogenannte 9% Einflussmarge.
Genau. Ja, die Forscher haben in den Genen tatsächlich ganz wenige, aber eben einige Regionen doch ausmachen können, die sich mit bestimmten Verhaltensweisen in Verbindung bringen lassen. Also zum Beispiel, ob Hunde viel heulen oder wie kontaktfreudig sie sind oder auch wie gut sie auf Kommandos hören. Das scheint auch ein bisschen von der Rasse abzuhängen.
In welche Richtung geht das? Also um mal wieder die Klischeetüte zu öffnen, welcher Hund reagiert besonders gut auf Kommandos?
Also Schäferhunde gehören zum Beispiel zu denen, die besonders gut auf Kommandos hören. Also egal jetzt ob deutscher, belgischer oder australischer Schäferhund, auch Golden Retriever und Labradore schneiden da ganz gut ab. Aber ob jetzt zum Beispiel ein Hund durch unangenehme oder angstauslösende Reize sich provozieren lässt, das ist dagegen fast unabhängig von der Rasse. Also Hinweise auf Aggressivität haben die Forschenden beispielsweise nicht in den Genen gefunden. Und unterm Strich muss man sagen, die Forschenden haben im Prinzip alle Verhaltensweise, die sie untersucht haben, auch in jeder Hunderasse wiedergefunden. Allerdings, wie gesagt, unterschiedlich ausgeprägt. Heißt umgekehrt auch, sie haben keine einzige Verhaltensweise gefunden, die ausschließlich nur in einer Rasse zu finden ist. Um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Labradore, die gelten zum Beispiel als Hunde, die nicht heulen. Es gibt aber Leute, die haben Labrador und die sagen, also boah, mein Tier, der aber hallo heult der. Sehr gerne und sehr oft, aber eben vielleicht nicht so oft, wie man eben diese Tendenz bei Huskies, Beagles oder Bluthunden findet. Das sind Hunde, die heulen besonders gerne.
Okay, ich hake nochmal nach, Frau Loy, denn trotzdem unterscheiden sich ja die Hunderassen sehr stark. Wenn ich mir jetzt einen wachsamen Schäferhund vorstelle und dagegen einen kleinen, aufgeregten Chihuahua, Windhund oder Mops, das können Sie doch nicht von der Hand wischen.
Die sehen unterschiedlich aus, ne? Aussehen, äußerlich.
Okay, also gilt, bitte nicht vom äußeren Eindruck auf die Persönlichkeit schließen, so wie wir
ganz
es auch,
genau.
Wie wir Menschen das auch nicht mögen.
Genau, bitte nicht. Also man muss ja auch bedenken, ne? Die modernen Hunderassen, die wir heute so kennen und wie die aussehen, das ist eine recht neue Erfindung. Also die sind so etwa 150 Jahre alt. In der Evolutionsgeschichte ist das quasi ein Wimpernschlag. Und das ist viel zu kurz, als dass sich so etwas Komplexes wie das Verhalten dann in den Genen einer Rasse zeigen könnte.
Mhm. Wobei, Sie merken, ich verbeiße mich, wobei sie ja eben gezüchtet wurden, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Also ich habe noch keinen Dackel als Blindenhund gesehen und keinen Mops als Jagdhelfer.
Genau, ja, es gibt auch Hunde, die zum Schafehüten gezüchtet wurden oder um etwas zu bewachen. Ja, das stimmt, so war das früher. Und den Rassen, die dabei entstanden sind, werden bis heute auch Verhaltensweisen zugeschrieben, die auf ihre, ich sag mal, ehemaligen Einsatzgebiete zurückgeführt werden, zum Beispiel als Jagdhund. Und das ist auch nicht komplett unberechtigt. Wichtig ist aber eben im Kopf zu haben, wie sehr das Verhalten einzelner Hunde vom Verhalten ihrer Vorfahren abweicht oder auch dem gleicht. Das kann sich halt stark unterscheiden, denn viele Verhaltensweisen oder das Temperament eines Hundes sind eben nicht nur erblich, sondern werden auch stark durch die Umwelt beeinflusst. Und zum Beispiel das Alter spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Ganz davon abgesehen, dass ein Dackel sehr klein ist, um als blinden Hund zu fungieren.
Das stimmt. Okay, und das mit dem Alter leuchtet auch ein. Welpen sind aufgedrehter als in die Jahre gekommene gesetzte Hunde.
Ja, mit dem Alter wird man gelassener. Das gilt auch für Hunde, ganz genau.
Okay, unterm Strich heißt das aber, Hunde sind Individuen, Ausrufezeichen, richtig. Ausrufezeichen.
Genau, wir sollten nicht von der Rasse auf die Persönlichkeit aller Hunde dieser Rasse schließen. Das passiert aber ganz häufig. Also zum Beispiel, wenn es um Gesetze für bestimmte Hunderassen geht. Und da sagen die Forschenden, in vielen Fällen sind die nicht gerechtfertigt. Denn Hunde, die allgemein als aggressiv oder sogar gefährlich gelten, können durchaus sehr oft sehr freundlich und auch sehr herzlich sein.
Sie reden vermutlich über Pitbulls an dieser Stelle.
Ja, also Pitbull-Terrier, die stehen ja in Deutschland schon seit rund 20 Jahren auf so einer Rassenliste und dürfen jetzt zum Beispiel nicht eingeführt werden, auch keine Mischlinge. Hintergrund ist ja, dass vor über 20 Jahren ein Kind von zwei Pitbull-Mischlingen angegriffen und getötet worden ist. Und das hat in Deutschland ja so eine Art politisches Erdbeben ausgelöst damals. Und diese Rasseliste, die es jetzt in fast allen Bundesländern gibt, ist halt ein Ergebnis davon. Wenn man jetzt aber mal in diese Untersuchung reinguckt, dann wird der amerikanische Pitbull-Terrier als besonders kontaktfreudig eingestuft. Ähnlich wie ein Labrador und ähnlich wie ein Golden Retriever. Mhm. Und das, also diese Kontaktfreudigkeit ist, wie gesagt, so einer der Punkte, die sich auch in den Genen tatsächlich erkennen lassen.
Mhm. Also würden Sie sagen, man könnte mal ausprobieren, nicht die Straßenseite zu wechseln, wenn einem ein Hund entgegenkommt, dessen Rasse als aggressiv gilt?
Könnte man mal ausprobieren, genau. Das heißt übrigens auch, also wenn eine Person oder eine Familie einen Hund aufnehmen möchte, dann sollten Klischees über die Rasse auch lieber außen vor gelassen werden. Also wichtiger ist es, den Hund, also den einen, den ich haben will, besser kennenzulernen. Das betonen die Forschenden. Und natürlich so Dinge zu beachten wie groß wird dieses Tier eigentlich und habe ich genug Platz und Möglichkeiten, um es artgerecht zu halten?
Habe ich die Zeit, mich darum zu, also um das Tier zu kümmern?
Ja, absolut. Und auch die Zeit, um es zu erziehen und die Geduld dafür. Also das Verhalten einzelner Hunde hat viel mit den Menschen zu tun, die sie halten und erziehen. Also zu sagen, ach ja, das ist ja ein Golden Retriever, also die sind ja sowieso freundlich oder naja, ist halt ein Dackel, ne? Machst du nix, ist stur. Mit solchen Sätzen und Vorurteilen kann man sich das Leben sehr, sehr leicht machen. Das stimmt aber halt so nicht.
Ja, und am Ende macht man sich ja das Leben auch gar nicht leicht.
Also, das stimmt.
Also, wie sich ein Hund verhält, welches Temperament oder Persönlichkeit es an den Tag legt, das hat laut einer aktuellen Studie recht wenig mit seiner Rasse zu tun. Danke, Sabrina Loy, für die Details dazu.
Gerne.
WDR 5 Quarks ist hier. Wissenschaft und mehr.
Somewhere getting lost.
Hard to Forget, ein Titel von Year of Suns hier auf WDR 5. Wenn schon Versicherungen und Geldanlagen damit Werbung machen, dass es bezogen auf den Klimawandel 5 vor 12 ist, dann ist irgendwie klar, das Bild mit der tickenden Uhr hat sich langsam abgenutzt. Es ist auch bald egal, wie viele Minuten vor oder nach 12 es ist. Wir müssen ins Handeln kommen. Und Handeln, das funktioniert am besten, wenn man die Menschen, die es betrifft, mit ins Boot holt und ihnen nicht vorschreibt, was sie jetzt wichtig finden sollen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plädieren darum für mehr Bürgerbeteiligung und haben Bürgerräte als neue Gremien der Mitbestimmung entwickelt. Und es gibt sie ja auch schon, diese Klimaräte. Was sie bewirken, wie sie arbeiten, das hat sich mein Kollege Sven Kästner angehört.
Ich wollte einmal fragen, inwiefern denn dann überhaupt ein Kohleausstieg 2038 vereinbar sein soll mit der Kurve, die wir gerade eben gesehen haben.
Es wäre vielleicht interessant, bei der Grafik auch zu sehen, wie hoch der Anteil des CO2-Ausstoßes, ich sag mal, dass die Industrie, der Automobil, das würde mich brennend interessieren.
Da müssen Gesetze her, die sagen, schädlich hergestellte Artikel dürfen hier einfach nicht mehr verkauft werden. Punkt.
Ausschnitte aus einer Sitzung des Bürgerrates Klima. 160 Menschen haben sich dafür in den vergangenen Monaten 12-mal getroffen, Corona-bedingt digital.
Der Bürgerrat ist insofern besonders, als dass da zufällig ausgeloste Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen und gemeinsam überlegen, welche Klimapolitik sie sich wünschen würden für die nächsten Jahre. Das heißt, jeder wie du und ich kann da ausgewählt werden, eingeladen werden und sitzt dann mit Menschen aus dem ganzen Land zusammen und überlegt sich, wie es weitergehen kann.
Das ist Rabea Koss, Sprecherin des Bürgerrates Klima. Bei der Auslosung haben die Organisierenden ein paar Dinge beachtet. Dass am Ende alte, genauso wie junge Menschen in der Runde vertreten sind, dass das Verhältnis der sozialen Schichten und der Geschlechter abgebildet ist und dass Leute vom Land ebenso dabei sind wie Großstadtbewohner.
Die quasi eine Art Mini-Deutschland darstellen, die repräsentativ für die Bevölkerung sind, alle Bildungsschichten, alle Altersgruppen vertreten sind. Im Parlament haben wir ja überdurchschnittlich viele Akademiker. Das ist im Bürgerrat Klima nicht der Fall.
Mehr als 50 Stunden haben die Menschen miteinander diskutiert, haben sich von Forschenden den Wissensstand in Sachen Klimawandel erläutern lassen und am Ende mehr als 80 Empfehlungen beschlossen. Die haben sie mittlerweile den Spitzen der Bundestagsparteien übergeben.
Diese Bürgerräte dienen dazu, Meinungen, Stimmungen, Mentalitäten, Ängste und Befürchtungen, aber auch Hoffnungen aus der Bevölkerung in die Diskussion aufzunehmen. Das ist, als ob Regierung oder Parlament der Gesellschaft noch einmal quasi Ohr auf die Brust legen und unmittelbar hören, was passiert da, was bewegt die Menschen. Und das macht eben einen sehr, sehr großen, fast einen Unterschied ums Ganze, weil Parlamente und Regierungen üblicherweise eigentlich nur mit Lobbygruppen zu tun haben.
Hans Lietzmann leitet das Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung an der Bergischen Universität Wuppertal. Er hat das Gremium Bürgerrat mit konzipiert. Und er hat diese Form der Mitbestimmung bei verschiedenen Themen evaluiert. Unter anderem im Planungsprozess umstrittener Bauvorhaben. Ergebnis?
Die Verfahren mit so einer Bürgerbeteiligung sind bei der Bauplanung schneller als diejenigen, in denen erst langwierig gestritten wird, dann geht das vor die Gerichte und dann gibt es Vergleiche und die müssen eingehalten werden.
Gerade in der Klimapolitik drängt ja die Zeit. Wenn die Bürgerbeteiligung auch hier Entscheidungen beschleunigen kann, wäre das wertvoll. So wie in der Gesellschaft insgesamt waren sich natürlich auch die Leute im Bürgerrat Klima nicht in allen Punkten einig. Aber weil die Meinung aller Teilnehmenden diskutiert wurden, akzeptierten am Ende auch alle den Beschluss. Typisch für Bürgerräte generell, sagt Lietzmann.
Der Widerstand wird nicht in eine Bockigkeit oder in eine Fundamentalopposition getrieben, sondern die Dissense, die in so einem Bürgerrat auftreten, ändern nichts daran, dass am Schluss das Gesamtergebnis, das zustande kommt, von allen getragen wird und besonders von denen, die überstimmt worden sind.
Der Bürgerrat Klima empfiehlt unter anderem Dinge, die auch die neue Ampelkoalition bisher nur zaghaft benennt.
Kohleausstieg bis 2030, unverzüglicher Ausbau und Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Tempolimit auf Autobahnen, weitgehender Verzicht auf Fleisch- und Milchprodukte durch Aufklärung.
Politikwissenschaftler Lietzmann ist der Meinung, dass Parlament und Regierung ein solch repräsentatives Meinungsbild nicht einfach beiseite wischen können. So sieht das auch Sandra Terbeck. Die 34-Jährige aus Lünen bei Dortmund hat im Bürgerrat Klima mitgearbeitet.
Wir hoffen alle, dass die das lesen, dass die das wahrnehmen, dass die Ideen mitnehmen, dass es Anregungen sind, weil dieser Klimarat war sehr vielschichtig in Sachen Nationalität, gesellschaftlich, also obere Gesellschaft, untere Gesellschaftsbereich. Und ich glaube, dass das viele Facetten abbildet, die ein Einzelner oder ein Politiker in seinem Umfeld gar nicht so wahrgenommen hat.
Terbeck arbeitet in einem Chemiekonzern als Oberschichtleiterin. Vor dem Bürgerrat hatte sie sich kaum mit Klimapolitik beschäftigt. Die Mitarbeit im Gremium hat das geändert.
Nach den ganzen Beiträgen, die ich da so mitbekommen habe, habe ich einfach wahrgenommen, es ist nicht 5:45, sondern schon 12:30.
Weil Terbeck ihren zwei Kindern eine lebenswerte Welt hinterlassen will, hat die ganze Familie begonnen, aufs Klima zu achten. Sie alle essen jetzt weniger Fleisch als früher, haben Solarzellen aufs Dach gebaut und sind auf ein E-Auto umgestiegen.
Ja, vielleicht kommt in puncto Klimapolitik ja einiges besser in Gang und geht auch schneller, wenn Bürgerinnen und Bürger mehr in die dringenden Fragen einbezogen werden. Bürgerräte könnten ein gutes Modell sein. Sven Kästner hat deren Arbeit und den Gedanken dahinter vorgestellt. WDR 5 Quarks ist hier.
I wanna be the one to woo you, honey. Take you around the world, Lagos, Paris. Blow your mind. Oh, let me be the one to impress you, honey. Take you to the opera in New Delhi. Open your mind. Oh, let me. And we'll be up on Sunday morning, making love till the sun goes down.
You and Me, ein Song von Asha, die übrigens in diesem Frühling ein neues Album rausgebracht hat. Five heißt es, geschrieben V. Und es soll richtig gute Laune machen. Ist doch auch mal schön.
Wir sind quietschfidel, auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen.
NRW vor einer spannenden Landtagswahl. Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU stellen sich ihren Fragen.
im Westblick. Los geht's heute mit Thomas Kutschaty.
SPD ist die Partei, die dafür kämpft, dass Menschen, die hart arbeiten, von ihrem Verdienst auch leben können.
Schicken Sie uns Ihre Fragen vorab per Mail an westblick@wdr.de oder rufen Sie während der Sendung an.
Wer vernünftigen Klimaschutz will, dem kann ich nur raten, die Sozialdemokratie zu wählen.
Der SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty stellt sich Ihren Fragen im Westblick heute um 17 Uhr hier in WDR 5.
Ja, und jetzt ist es 16.25 Uhr und Sie sind bei Quarks mit Wissenschaft und Wissenswertem auf WDR 5. Hygiene, das ist in den Pandemiejahren ein großes, wichtiges Wort geworden und hat, wo sie eingehalten wurde, vermutlich auch einigen Schaden abgewendet. Stichwort Händewaschen, Desinfizieren etc. Aber man kann bekanntlich auch alles übertreiben und dann das Hygiene nennen. Ständig duschen zum Beispiel. Ist das nötig? Oder ist man unhygienisch, wenn man nicht jeden Tag duscht? Dazu hat uns eine Quarks-Hörerin geschrieben, die gerade eigentlich gerne warm Wasser sparen möchte und im Kollegenkreis erzählt hat, dass sie jetzt eben nicht mehr jeden Tag duscht. Dafür bekam sie allen Ernstes hochgezogene Augenbrauen. Was? Du wäschst dich nur mit einem Waschlappen? Ja, und sie möchte jetzt gern mal hören, was aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist. Und da ist Lukas Kohlenbach aus dem Quarks-Team unser Ansprechpartner, Mediziner und Journalist. Nicht täglich duschen, um das direkt zu klären, schadet das der Gesundheit?
Nein, das schadet nicht. Unsere Hörerin muss sich da keine Sorgen machen. Das ist eher sogar positiv für ihre Gesundheit und für die Umwelt sowieso.
Okay, und auch wenn wir über pandemiebedingte Hygiene sprechen, wo wir ja wirklich mit gefährlichen Keimen, Viren in Berührung kommen können, täglich duschen macht's nicht besser?
Nein. Die Hände, die sollten wir uns natürlich trotzdem regelmäßig mit Seife waschen. Die kommen ja einfach immer mit vielen Keimen in Berührung und wir greifen damit auch mal häufig in unser Gesicht. Aber der Rest des Körpers, das sagen viele HautärztInnen, den müssen wir nicht so regelmäßig waschen, wie wir das heute meistens tun.
Mhm. Gibt es denn Studien dazu, wie oft Waschen oder Duschen am besten ist?
Erstaunlich wenig. Also da so eine ganz klare Handlungsempfehlung aus Studien abzuleiten, das ist schwierig. Aber ich habe mal verschiedene Einschätzungen von HautärztInnen verglichen und mir auch angesehen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es zum Aufbau der Haut und ihrer Schutzfunktion gibt.
Also, was passiert mit dem natürlichen Schutz beim Duschen?
Ja, also wir duschen uns ja mit Wasser und Seife und damit waschen wir den Schmutz und den Dreck von der Haut. Vor allem sind das ja Fette und das ist erstmal so gewünscht, damit wir wieder sauber sind.
Klar.
Aber das Problem ist, auf unserer Haut, da ist ja auch natürlicherweise schon ein leicht saurer Fettfilm.
Der sogenannte Säureschutzmantel.
Ja, diesen Begriff kennt wohl jeder, aber es ist ein bisschen umstritten, ob jetzt nur dieser Säureschutzmantel, also das Fett und die Säure, schon einen Schutz gegen fiese Bakterien bieten. Das ist wahrscheinlich zu einfach, dieses Konzept. Vielmehr müssen wir uns vorstellen, dass auf der Haut ein ganz großes Ökosystem mit ganz vielen Mikroben ist. Und die sind erstmal gut für uns. Die fühlen sich am wohlsten in diesem natürlichen, fettigen, sauren Milieu. Und wir wissen noch gar nicht so viel über diese kleinen Hautmikroben, die da alle leben. Die amerikanische Forscherin Julie Segre, die hat 2011 mal eine Karte veröffentlicht, wo welche Bakterien auf unserem Körper leben. Und die sagt in Interviews, unser Darmmikrobiom, das erhält ja in letzter Zeit unheimlich viel Aufmerksamkeit.
Ja, aus gutem Grund. Ist ja auch unser zweites Gehirn, wie es heißt. Ne?
Ja, genau. Aber genauso müssen wir uns vielleicht noch mehr unserem Hautmikrobiom widmen. Das zeigen zumindest erste Studien, dass das auch unheimlich wichtig für unsere Gesundheit ist.
Mhm. Und Duschen schadet jetzt dem Hautmikrobiom?
Zumindest kurzzeitig werden diese Bakterien auch mit weggewaschen. Mhm. Und das Milieu auf unserer Haut, das verändert sich. Und zu häufiges Duschen könnte dann dieses Ökosystem auf unserer Haut aus dem Gleichgewicht bringen.
Mhm.
Außerdem kann unsere Haut auch austrocknen, denn wir spülen ja die Fette von unserer Haut. Und dann kann Wasser aus unserer Haut hinaus leichter entweichen. Und je mehr Seife wir nehmen und je heißer unser Duschwasser ist, desto stärker ist dieser Effekt. Und in trockene, rissige Haut, da können halt Krankheitserreger leichter eindringen.
Mhm. Wenn ich Sie so höre, Herr Kohlenbach, dann habe ich die Idee, wir müssen vielleicht eine andere Sprache finden, weil wenn Sie erzählen von dem Ökosystem auf unserer Haut und den Mikroben, habe ich spontane Duschlust. Aber ich merke schon, es ist eher unsere Duschroutine, die wir anpassen müssen. Wie könnte die denn aussehen? Was ist denn gut?
Ja, weniger ist hier in diesem Fall mehr, vor allem bei empfindlicher Haut sollten wir aufpassen. Dann sollten wir etwas weniger Seife benutzen. Ich zum Beispiel seife jeden Morgen meinen ganzen Körper ein, aber das ist gar nicht so nötig.
Dabei also, wissen Sie es doch besser.
Ja, jetzt, nach der Recherche, genau. Da, wo wir besonders schwitzen, da können wir uns einseifen, unter den Achseln zum Beispiel und unter den Füßen, nicht aber im Intimbereich, den sollten wir grundsätzlich nicht mit Seife waschen. Und tägliches Duschen ist kein Muss. Zweimal die Woche könnte auch ausreichen. Ansonsten könnten wir uns an den anderen Tagen mit einem Waschlappen einfach ein wenig reinigen. Und wenn wir duschen, dann sollten wir möglichst kalt duschen oder höchstens lauwarm. Das spart nicht nur Energie, sondern das ist auch besser für unsere Haut.
Mhm. Und wer findet, dass es nicht so gut riecht, könnte vielleicht aufhören, Plastik-T-Shirts zu tragen und auf Naturmaterialien gehen. Wie viel könnte man denn eigentlich an Wasser und Energie sparen? Sie haben vorhin ja gesagt, dass das auch eben ein Aspekt ist und das war auch der Aspekt der Hörerin. Wie viel kann man sparen, wenn man von täglich duschen auf zum Beispiel zweimal die Woche wechselt? Wissen Sie das? Gibt es Zahlen?
Ja, es gibt Zahlen. Also die Spannbreite ist da auch ziemlich weit, weil es ja auch auf die Dusche ankommt oder die Region, wo wir leben ein bisschen. Aber die Daten der Energie- und Wasserversorger in Deutschland, die zeigen, dass wir so im Schnitt 45 Liter Wasser pro Tag für Baden, Duschen und Körperpflege insgesamt verbrauchen. Und die Water Research Foundation aus den USA, die schätzt zum Beispiel, dass 8 Minuten Duschen wohl so rund 30 Liter verbraucht. Vielleicht ist es auch noch mehr. Und da sehen wir halt einfach, das ist sozusagen der größte Teil von dem Wasser, was wir täglich für die Körperpflege verbrauchen. Und wenn wir das wirklich reduzieren und uns nur mit einem Waschlappen reinigen, dann könnten wir den Wasserverbrauch enorm senken und damit auch unseren Energieverbrauch.
Gut, also haben wir sauber geklärt, jeden Tag duschen ist nicht nur nicht nötig, ist es auch nicht gut für die Haut und deren natürlichen Schutz und gelinde gesagt ziemliche Wasser- und Energieverschwendung. Also wer nicht gerade irre geschwitzt und sich eingesaut hat beim Sport im Gelände, kann sich bestens mit einem Waschlappen sauber halten. Lukas Kohlenbach, danke für die medizinische und journalistische Sicht auf die Dinge.
Sehr gerne.
WDR 5 Quarks ist hier.
I met you in a park about 2 years ago. And I'm looking in the past, 'cause I've got nowhere to go. See, every night I think of you and I go to sleep, and I just want you, you, you. Well, I want you in my bed, and I want you in my heart. Every night I'm looking at the stars above my head, and I swear to you I can see your eyes shining in the sky. See, every night I think of you and I go to sleep, and I just want you, you, you. Well, I want you in my bed, and I want you in my heart. Yeah, I want you in my bed. Well, I want you in my heart. Yeah! If I were a superhero, I would jump from a world to another. I would rest in space for an hour, and I would find a lonely planet to be on my own. 'Cause I'm tired of being human. Yeah, we never stop judging each other. If I were a superhero, I don't think I would be unemployed. I would work from Monday to Friday, then Saturday and Sunday I would be on Mars.
Even superheroes stay in bed, heißt dieser Titel. Also auch Superhelden bleiben im Bett. Fantastic Mr. Sky oder Sgi heißt er, ein französischer Singer-Songwriter, den wir eben gehört haben. Ja, das war ein ziemlich langer und bestimmt auch intensiver Cosmic Kiss, den Matthias Maurer auf der ISS erlebt hat. Cosmic Kiss hieß seine Mission, die er vor rund einem halben Jahr angetreten hat. Jetzt ist also ausgeküsst, er ist wieder unterwegs in Richtung irdischen Boden. Und jetzt werden seine Lippen dann auch endlich wieder richtig gutes Essen berühren. Allerdings wurde wirklich alles dafür getan, dass er im All kulinarisch nicht darben musste.
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
Wir machen einen kleinen Rückblick, also Zeitreise auf die Wochen vor dem Start ins All. Denn die war gespickt mit geschmacksintensiven Vorbereitungen für den Astronauten Matthias Maurer. Meine Kollegin Cornelia Wegerhoff durfte damals in die Kochtöpfe gucken. Nein, nicht direkt rein, aber immerhin, sie war in der Küche und sie hat zum einen den Duft von Ragout und Mehlknödel in Astroformat mitgebracht, aber auch eine Menge interessanter Insider-Infos darüber, worauf es bei Astronautenkost ankommt. Also, wir gehen nochmal auf Anfang beim Cosmic Kiss. 4, 3, 2, 1, 0.
Es ist doch immer wieder der gleiche Stress auf dem Weg zum Job. Erst quetscht man sich in den Zubringer, dann braucht es Stunden, bis der Arbeitsplatz erreicht ist, in diesem Fall sogar ohne Stau unterwegs. Und gleich, wenn man ankommt, wird klar, das Pensum wird wieder mal außerirdisch. Steht bei Astronaut Matthias Maurer sicher alles so im Vertrag. Jede Menge Wartungsarbeiten, Videokonferenzen und dann auch über 100 Experimente muss er während seines halbjährigen Aufenthalts auf der internationalen Raumstation ISS durchführen. Und er kann nicht mal mittags in die Kantine. Aber Chefkoch Jörg Hofmann hat da schon mal was vorbereitet. In der Großküche der LSG Group in Neu-Isenburg. Das liegt keine 10 Minuten entfernt vom Frankfurter Flughafen. Jörg Hofmann und sein Küchenteam kreieren normalerweise nämlich das gehobene Menüangebot für hunderttausende Flugzeugpassagiere pro Jahr. Der Chefkoch ist LSG Head of Global Culinary Excellence, also der Kulinarikchef der LSG. Was hier aber gerade brutzelt, geht in die Umlaufbahn. Klein gewürfeltes Fleisch wird angebraten. Jörg Hofmann bereitet gerade Gulasch vom Wild zu, Reh-Ragout.
Wie man hier sieht, auf der Erde bleibt natürlich alles im Topf. Wenn wir im Weltall sind, wird es schwierig.
Auf der ISS, wo alles schwebt, könnte es mit der Soße heikel werden. Astronautennahrung braucht eine besondere Konsistenz. Jörg Hofmann macht die Speisen für die ISS deshalb eigens weltraumtauglich. Fängt damit an, dass Reporterinnen, nicht mal die von Quarks, ihre Nase nicht einfach in die Töpfe stecken dürfen. Die Hygiene. Deshalb erklärt der Chefkoch draußen, vor der Küche, was es mit seiner galaktischen Gulaschsoße auf sich hat.
Ja, es gibt eine Vorgabe, die da eben heißt, sie sollte nicht zu flüssig sein, sodass sie davonfliegen kann. Wir kochen die Produkte, wir binden die Produkte, wir sterilisieren die Produkte, weil dadurch verändert sich auch nochmal die Viskosität der Soße. Nicht, dass sich die Soße da oben dann vereinzelt, weil ich glaube, wäre viel zu putzen hinterher.
Weiß man schon seit den Anfängen der bemannten Raumfahrt. 1965 sorgte der US-amerikanische Astronaut John Young bei der Gemini-3-Mission für einen unappetitlichen Zwischenfall. Er hatte in seinem Raumanzug heimlich ein Corned-Beef-Sandwich an Bord geschmuggelt. Schon beim Auspacken flogen Fleischbrocken und Brotkrümel unkontrolliert durchs Raumschiff. Die Riesensauerei hat Young Riesenärger beschert. Dabei waren nicht mal Senf oder eine Gurke auf dem Sandwich, soll er sich später beschwert haben. Von da an war klar, knuspern, krümeln, kleckern, das geht so gar nicht im All.
Liebe Weltraumfreunde, ich bin ESA-Astronaut Matthias Maurer, gegenwärtig am Training bei NASA im Johnson Space Center in Texas.
Unser Mann im All hat in seinem Videoblog schon vorab geklärt, wie das bei ihm mit der Bordverpflegung laufen wird.
An Bord der ISS im amerikanisch-europäisch-japanischen Segment gibt es auch eine Bordküche. Sie befindet sich im Knoten 1 und umfasst einen Ofen sowie einen Wasserspender für heißes und kaltes Wasser. Die Lebensmittel kommen meist in Dosen oder Beuteln. Wenn es sich um Trockennahrung handelt, fügen wir Wasser hinzu, bevor wir es essen können. Vor unserer Mission können wir im NASA Space Food Lab die riesige Auswahl an Weltraumnahrung probieren und auswählen, was uns am besten schmeckt. Die Spezialisten des Labors helfen uns sogar dabei, individuelle Wünsche zu erfüllen, wie zum Beispiel neue Gerichte aus unseren Heimatländern zu fliegen.
Bonus-Choice-Meals heißen diese Mahlzeiten, die es sonntags oder zu besonderen Anlässen auf der ISS gibt. Die deutschen Airline-Caterer der LSG Group haben sie schon zum zweiten Mal für eine deutsche Mission zubereitet, berichtet Jörg Hofmann.
Wir haben es schon mal für den Astro-Alex gemacht, das Weltraumessen. Alexander Gerst hat uns so mitgeteilt, was er gerne hätte. Dann sind wir in unsere Küchen verschwunden, haben angefangen zu entwickeln mit all den Informationen, die wir hatten, weil der medizinische Dienst und so weiter dem natürlich auch wünsche.
Auch auf der ISS soll die Ernährungsampel am besten auf grün stehen.
Das müssen wir dann alles schaffen, in eine Dose zu bringen.
Bei Alexander Gerst waren das zum Beispiel schwäbische Maultaschen und Linsen mit Spätzle.
Bei Matthias Maurer war es ein Stück weit anders.
Er ist gebürtiger Saarländer und hat zuerst 10 Gastronomen aus seiner Heimat ein Weltraummenü entwickeln lassen. Darüber durfte dann das gesamte Saarland abstimmen. Im Siegermenü kam unter anderem ein Gericht heraus, das sogar für Koch Jörg Hofmann neu war.
Geheiratete nennt sich das.
Hauptzutat: kleine Mehlklößchen mit Speck.
Ich würde es Spätzle oder Knöpfle mit Kartoffeln und so einer Rahmsoße nennen. Es ist dabei rausgekommen ein Rehgulasch, es ist dabei rausgekommen eine Kartoffel-Rieslingssuppe. Aber auf den Riesling müssen wir nochmal eingehen, denn Alkohol ist verboten da oben.
Bei einer Geschwindigkeit von 28.000 Kilometern pro Stunde herrscht die Null-Promille-Grenze. Statt Wein kam deshalb Verjus in die Kartoffelsuppe, ein Saft, der aus unreifen grünen Weintrauben gepresst wird.
Wir sind ja kreativ, weil was wollen wir denn haben? Wir wollen irgendwie so die Blume des Weines oder der Frucht, der Traube haben. Also dieses Säure-Süßen-Spiel, das mussten wir erreichen.
Und den vertrauten Geschmack von Maurers Heimat. Er stammt aus dem Landkreis St. Wendel, einem Weinanbaugebiet. Nicht nur der physiologische Wert einer Mahlzeit sei auf der ISS von Bedeutung, sondern auch der psychologische, betont Hofmann.
Da natürlich 6 Monate, ich nenne es jetzt mal relativ lax gesagt, in der Röhre zu stecken, wo es ziemlich wenig Abwechslung gibt, außer die Projekte, die man so durchzupauken hat, spielt Essen natürlich eine übermäßig große Rolle. Es hält nämlich auch unseren Geist gesund, bedeutet über unsere Sinne verankert das limbische System Erinnerungen. Und das löst dieses gewisse wohlig warme Gefühl und das kleine Grinsen aus. Und genau das ist gewollt, denn das hält unseren Kopf in besonderen Situationen auch gesund. Und ich würde sagen, ISS ist eine besondere.
Cosmic Kiss ist der Name der deutschen ISS-Mission, Matthias Maurers Liebeserklärung ans All. Durch die verschiedenen Bonusspeisen, die seine Kolleginnen und Kollegen dorthin mitbringen, lerne man aber auch die Vielfalt der globalen Esskultur kennen, so der Astronaut. Allerdings kommen die Spezialitäten, die in 400 Kilometer Höhe in der Bordküche aufgewärmt werden, aus der Dose.
Also das jetzt rauszubekommen auf den Teller wäre schwierig. Also die Dose macht Sinn. Das Essen bleibt dann auch da, wo es ist. Und dann kann man da eben dementsprechend auch rauslöffeln.
Die Dose ist rund, so 3-3,5 Zentimeter hoch.
Hofmanns Kollege Björn Ort zeigt mit den Händen auch den Durchmesser.
Zwischen Thunfischdose und Unterteller, kann man sagen. Und die kann man ganz normal aufmachen, wie man auch so eine Dose aus dem Supermarkt, so eine Konserve aufmacht. Also es gibt keinen elektrischen Dosenöffner auf der ISS, den sie bedienen, sondern diesen so zum Aufziehen.
Auch Björn Ort gehört als LSG Director Strategic Projects zum 10-köpfigen Team für die deutsche Astronautennahrung.
Also in dem Projekt bin ich zuständig, um Technologien zu finden, wie können wir das Essen in erster Linie haltbar machen. Ja, also der Sicherheitsaspekt steht an oberster Stelle, aber zum gleichen sicherstellen, dass wir so viel wie möglich Nährstoffe und Mineralien, Vitamine in Produkte halten können.
Bis zu 2 Jahre sollen die deutschen Sondermahlzeiten auf der ISS haltbar und lecker bleiben und auf keinen Fall zu Bauchgrummeln führen.
Weil Sie können sich vorstellen, im Flugzeug ist es nicht wirklich angenehm, ja, so eine Magen-Darm-Verstimmung zu haben. Im All ist das durchaus noch problematischer. Da müssen wir wirklich auch 100% sicher gehen, dass da nichts passieren kann.
Früher wurde Astronautennahrung deshalb pasteurisiert, was aber nicht nur die Bakterien, sondern auch die Nährstoffe gekillt hat. Heute benutzt das Kochteam der LSG das sogenannte Autoklavierverfahren, wie Björn Ort erklärt.
Es ist der nächste Prozessschritt nach dem Kochen. Es ist ein großer Dampfdruckkessel, da kommen unsere Produkte rein. Der wird dann druckdicht verschlossen und vorher haben wir ein Programm geschrieben über Temperaturkurven, die der Autoklav dann abarbeitet. Das heißt, er erhitzt diese Produkte dann auf eine gewisse Temperatur und kühlt sie danach wieder ganz schnell ab. Und durch diese Temperaturkurven, die er dann abfährt, können wir sicherstellen, für jedes Gericht spezifisch, dass wir alle pathogenen Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmelpilze oder deren Ruhezustände, zum Beispiel Sporen, nachhaltig abtöten können.
Damit weder Kartoffelsuppe noch Rehgulasch zerkochen, müssen schon Jörg Hofmann und seine Köche am Herd einen früheren Garpunkt abpassen, bevor ihr Essen in die Dose kommt. Und es muss auch bedacht werden, dass die ISS-Besatzung das Essen nochmal erwärmt. Also
müssen wir das ja auch in den Kochvorgang mit antizipieren. Ja? Und wenn wir jetzt die Nudeln schon am Boden fertig garen, dann sind die dann, nachdem wir sie nochmal erwärmen, dann total verkocht. Sodass wir das in den Kochprozess schon einrechnen, sodass, wenn das Gericht aus dem Autoklaven rauskommt, das Gericht perfekt fertig ist.
Schon vor Monaten hat die LSG Group rund 400 Dosen mit den saarländischen Spezialitäten in die USA transportiert. Von da aus ging es ins Weltall und dort entscheidet nun Matthias Maurer, wann er sie öffnet.
Jeder Astronaut hat im Prinzip eine App, kann er reingucken, was er isst, und dann kriegt er eigentlich genau gesagt, wie viel Kalorien er dazu sich nimmt, wie viel er noch zu decken hat, auch wie viel er zu trinken hat über den Tag hinweg.
Zu viel Salz im Essen wird nicht durstig machen, so viel ist sicher. Jörg Hofmann hat zwar gut gewürzt, weil der Geschmackssinn im All etwas nachlässt, aber eben auch andere Eigenschaften des Körpers.
Muskelmasse wird abgebaut, Knochen wird abgebaut und Salz generell fördert einfach Knochenschwund. Heißt, salzarme Kost, da haben wir konkrete Vorgaben vom medizinischen Dienst der ESA, die wir auf keinen Fall überschreiten sollten.
Die Verwendung von Pökelsalz für Wurst ist komplett verboten und noch etwas ist tabu.
Alles, was Gase bilden könnte in unserem Körper, sprich Bohnen, kohlartige Gemüse und so weiter, darauf ist, wenn möglich, auch bitte zu verzichten.
Blähungen am Arbeitsplatz sorgen auch im Orbit für stinkige Atmosphäre.
Und dann kann es auch unangenehm werden, auch für alle Leute außenrum.
Schokolade und Süßigkeiten, um die Stimmung anzuheben, sind unterdessen erlaubt. Und LSG-Chefkoch Jens Hofmann hat noch einen besonderen Nachtisch an den Start gebracht. 4, 3, 2, 1, 0. Matthias Maurers Lieblingsessen aus der Kindheit. Arme Ritter, in diesem Fall wegen der Zimtauflage rostiger Ritter genannt.
Meine Oma hat so Sachen auch gemacht. Das altgebackene Brot wird dann angebraten und außen mit Zimt noch bestäubt, wodurch halt so ein Rostcharakter entsteht. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt schon viele, viele Dosen wieder davon gegessen. Das ist wirklich gut.
Ja, vielleicht hat sich Matthias Maurer ja noch ein paar Dosen rostige Ritter aufbewahrt, um das schöne Unterwegs-im-All-Gefühl nicht so schnell zu verlieren. Aber er könnte ja bald jetzt in einigen Stunden auch wieder umsteigen auf normale Tellergerichte. Wir wünschen in jedem Fall gutes Ankommen und guten Appetit. WDR 5 Quarks hier. I could write it off, babe. You could make it all okay. I could say you're wrong, you could walk away. Was it something she said? Maybe something he did. I could play along, look the other way. If there's something, baby, you should let them all know. It's not giving in when you're letting go. If you're thinking about taking the high road, I can tell you that you're doing it wrong. There's a better way of letting it all go. 'Cause you've been running from the feeling. Did you let the girl know? Did she do you wrong? Need a lighter load? Were they holding you down? Was he yelling too loud? Did they break your heart back? Are you acting proud? If it's something, baby, you should let them all know. It's not giving in when you're letting go. If you're thinking about taking the high road, tell you that you're doing it wrong.
simple, baby. You should let them all know. It's not giving in when you're letting go. If you're thinking about taking the high road, I can tell you that you're doing it wrong. There's a better way of letting it all go. 'Cause you've been running from this feeling too long.
So, Woman waren das Musikprojekt, hinter dem Sängerin Kelsey Wilson steckt. Und es gibt eine LP von denen, die heißt Bitch. WDR 5 ist hier. Vor ein paar Tagen hat meine Kollegin mir von einer Begegnung im Drogeriemarkt erzählt. Die möchte ich jetzt mal weitererzählen. Da wollte eine rund 80-jährige Dame mit der ein oder anderen tieferen Falte im Gesicht erstmals in ihrem Leben eine Antifaltenpflegecreme kaufen. Sie sagte der Verkäuferin, dass sie doch jetzt auch mal was für ihre Haut tun wolle. Das war dann wohl ein spannender Moment, auch für alle, die zugehört haben. Würde die Verkäuferin ihr allen Ernstes erzählen, dass irgendwelche Produkte Wunder wirken können? Die Verkäuferin hat ihr einfach freundlich das günstigste Produkt angeboten, das so gut oder so wenig wie die teuren helfen würde. Aber alle konnten ihr Gesicht wahren, mit oder ohne Falten. Für die, die unter 80 schon was für ihre glatte Haut machen wollen, ist ja der Wirkstoff Hyaluronsäure immer wieder angesagt. Und über den spreche ich jetzt mit Christina Sartori aus dem Quarks-Team, Fachfrau für Medizin und Gesundheitsfragen. Hyaluronsäure.
Blödes Wort, ne?
Sprechen Sie es zehnmal hintereinander und verschlucken Sie sich nicht. Gibt's ja nicht nur in Antifaltencreme, sondern in einiger Form, oder?
Ja. Also stimmt, erstmal, es stimmt schon, ne? Hyaluronsäure hat was mit unseren Falten zu tun. Also wenig Hyaluronsäure macht Falten. Und es ist aber auch so, dass Hyaluronsäure, wenn sie zu wenig da ist, Knieschmerzen macht. Was aber stimmt auch, was Sie eben gesagt haben, ist, dass der Wirkstoff, wenn man ihn spritzt oder in Cremes mischt, dass er dann ganz toll wirken soll. Das steht manchmal drauf, aber das stimmt nicht. Da wird oft viel zu viel versprochen.
Aber also nicht drauf reinfallen. Ja, aber eigentlich doch erstaunlich vielfältig, diese Anwendung Hyaluronsäure gegen Falten oder Knieschmerzen. Aber Sie sagen, der Wirkstoff hält nicht, was versprochen wird?
Sagen wir mal so, er kann schon eine ganze Reihe von Sachen machen. Also er ist wichtig für unsere Haut, für unser Bindegewebe und auch für unsere Gelenke. Aber das, was manchmal draufsteht, das ist halt übertrieben.
Mhm. Was ist eigentlich Hyaluronsäure genau?
Ein Zucker. Hyaluronsäure gehört zu den Zuckern. Es kommt ganz natürlich in unserem Körper vor, also das wird selber gebildet in unserem Körper. Und das Besondere an dieser Hyaluronsäure ist, sie bindet unheimlich viel Wasser. 1 Gramm Hyaluronsäure kann bis zu 6 Liter Wasser binden. Und das macht sie auch in unserem Körper. Also Hyaluronsäure kommt in unserem Bindegewebe vor, in der Gelenkflüssigkeit, ne, zum Beispiel im Knie, und auch in unserem Auge. Also der Großteil unseres Augapfels besteht ja aus dem Glaskörper, das ist das große Runde in der Mitte. Und der besteht hauptsächlich aus Wasser, zu 98%. Und das ist an Hyaluronsäure gebunden. Aber gut, wir wollten ja was über Falten sagen, ne, und über das Knie. Also der Clou ist, dass die Hyaluronsäure eben so viel Wasser bindet und deswegen polstert sie unsere Haut und macht sie elastisch und straff. Und in der Gelenkflüssigkeit, um jetzt aufs Knie zu kommen, da hilft sie, dass es nicht wehtut, wenn man sich bewegt, weil durch diese Hyaluronsäure nicht Knochen auf Knochen reibt. Das ist wie so ein Schmiermittel im Grunde genommen.
Ja, aber wenn sie all das kann und wenn Hyaluronsäure Wasser bindet, dann müsste sie doch auch eigentlich wirken, wenn sie in der Creme drin ist.
Naja, also es kann schon sein, dass nach mancher Creme irgendwie kurzfristig die Haut vielleicht ein bisschen glatter wirkt, wenn man so eine Creme verwendet. Genau, aufgepolstert. Aber dass sie jetzt langfristig Falten verhindert oder dass man die dann wegcremen kann, wenn man die schon hat, das konnte bisher keine gute wissenschaftliche Studie zeigen. Und Hyaluronsäure kann ja auch gespritzt werden, um Falten aufzufüllen. Das funktioniert erst auch, aber es ist keine langfristige Lösung.
Mhm. Wenn die Creme nicht langfristig hilft, da gibt es ja auch noch Pillen und Kapseln mit Hyaluronsäure drin. Mhm. Und unter Promis nimmt man das, glaube ich, gern mit einem guten Schluck Wasser.
Ja, das ist hip gerade. Also klingt ja auch verlockend. Ne? Hyaluronsäure, weiß total. Man jetzt, macht die Haut straff und elastisch, eben weil sie so viel Wasser bindet. Und mit dem Alter haben wir eben weniger Hyaluronsäure in der Haut, im Bindegewebe und so weiter. Deswegen ja, wird die Haut weniger elastisch und weniger straff. Und also alle, die jetzt unter 30 sind und sich entspannt zurücklehnen, ne, wenn ich sage, mit dem Alter ist das weniger, das geht in den 20er Jahren los. Also ne, das, ich denke, das trifft die meisten. So, die Europäische Lebensmittelbehörde hat mal geguckt, was gibt es denn für Studien, die sagen, ob das jetzt hilft, wenn man die Hyaluronsäure schluckt und nicht sich damit eincremt. Und hat gesagt, nee, wir finden keinen Beweis dafür. Deswegen ist es auch verboten, auf solche Produkte draufzuschreiben, erhält eine gute Hautfeuchtigkeit zum Beispiel oder sowas, auf solche Nahrungsergänzungsmittel. Wenn jetzt Gwyneth Paltrow zum Beispiel, ich glaube, die macht das nämlich, oder andere Promis, das in ihr Wasser machen, dann ist das aber keine schlechte Idee, weil ausreichend zu trinken, das gehört zur guten Hautpflege, genauso wie guter Sonnenschutz. Also, was sie da jetzt reintut in das Wasser, ist egal, Hauptsache sie trinkt ordentlich.
Das war jetzt auch sehr pauschal. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal eine Etage tiefer vom Gesicht mit Faltenwurf zum Knie, das schmerzt. Was sagt die Wissenschaft? Hilft Hyaluronsäure da?
Umstritten, ganz umstritten. Also im Knie und anderen Gelenken ist die Hyaluronsäure eben wichtig als Schmiermittel, hatte ich ja gesagt. Mhm. Das ist dann so ein Teil der Gelenkflüssigkeit. Und wenn jetzt, wieder mit zunehmendem Alter, ne, die Knorpelschicht dünner wird und dann auch noch weniger Hyaluronsäure im Knie ist, so ist das nun mal, dann tut es weh. Beim Gehen, beim Rennen, beim in die Knie hocken, was auch immer. Ne? Das gilt übrigens für andere Gelenke auch, also nicht nur fürs Knie. Und dann kommt die Idee, okay, dann spritzen wir doch jetzt Hyaluronsäure ins Knie, damit wieder so viel da ist wie vorher und alles gut ist, das Gelenk wieder gut geschmiert ist. Da gibt es unheimlich viele Studien zu, ob das wirkt, aber es ist wie so manchmal. Einige sagen, ja, das hilft und andere sagen, nein, das hilft nicht. Und wenn man das jetzt insgesamt mal auswertet, dann kann es wohl sein, dass in den Wochen danach manchmal das ein bisschen hilft. Also, dass bei einigen Patienten dann etwas weniger Schmerzen sind in den Knien, als bei den Patienten, die keine Hyaluronsäure gespritzt bekamen. Aber was man auch sieht, gerade in den sehr gut gemachten Studien, da ist der Effekt sehr gering oder gar nicht zu sehen. Und deswegen muss man diese Spritzen auch aus eigener Tasche bezahlen, weil die Krankenkasse sagt, nee, das ist uns kein guter Beweis. Also wir sehen da noch keine Wirksamkeit, deswegen übernehmen wir das nicht.
Aber wenn es nun manchmal ein bisschen hilft, spricht irgendetwas dagegen, es zu versuchen?
Die Nebenwirkungen. Also in den Studien sieht man in der Regel nur geringe Nebenwirkungen, die nicht so schlimm sind. Das Knie ist dann vielleicht für ein, zwei Tage geschwollen oder warm oder tut weh. Ist jetzt nicht schön, aber das geht dann auch mit der Zeit wieder weg. Aber der Haken ist, viele von diesen Studien haben die schweren Nebenwirkungen gar nicht erfasst. Da wird kein Wort drüber verwendet. Erfasst? Nee, kein Wort sagt man, da wird nichts drüber gesagt. Genau. Und da, wo man mal auf die schweren Nebenwirkungen geguckt hat, da sieht man, oh doch, das kann schon mal auftreten. Und zwar wahrscheinlich häufiger, als man glaubt. Und dann ist eine so eine schwere Nebenwirkung, dass das Kniegelenk dann richtig entzündet ist, was ja keiner will.
Nein.
Und deswegen ist es so, in den deutschen Leitlinien für Ärzte und Ärztinnen, da steht drin, also es ist umstritten und in den USA empfiehlt man es nicht, die Hyaluronsäure ins Knie zu spritzen. In Deutschland ist es so, man kann das versuchen, wenn andere Behandlungen, zum Beispiel einfach Schmerzmittel nehmen, nicht helfen.
Okay. Können Sie uns noch sagen, ganz kurz, wie Hyaluronsäure, wie die hergestellt wird? Die fällt ja jetzt nicht vom Himmel und fällt auch nicht aus dem Knie.
Ganz interessant. Früher wurde sie vor allem aus Hahnenkämmen gewonnen. Also nicht Hahnenkamm, die Pflanze, ne, sondern ne, die Tiere, das männliche Huhn. Die haben ja oben so einen roten Kamm auf dem Kopf. Daraus hat man das hergestellt.
Heute, aber jetzt nicht mehr.
Doch, aber jetzt gibt es noch ein Parallelverfahren, da wird die Hyaluronsäure mit Hilfe von gentechnisch veränderten Bakterien hergestellt. Was vielleicht noch interessant ist, die Hyaluronsäure, ich hatte ja gesagt, das ist eine Zucker. Wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, das sind ganz viele Zuckermoleküle aneinandergereizt. Das ist so eine Zuckerkette quasi. Und da gibt es lange und kurze Ketten von Hyaluronsäure. Und manche Hersteller, die werben dann bei ihren Cremes oder sowas damit, dass sie sagen, wir haben die hochwertige Hyaluronsäure. Das sind besonders lange Ketten zum Beispiel. Fakt ist, weiß man noch gar nicht, welche Länge besser ist. Also auch das ist so viel versprochen, wenig Fakten dahinter.
Gut, wir haben einiges über Hyaluronsäure gelernt, eine mehr oder weniger lange Zuckerkette, die in unserem Körper tatsächlich eine wichtige Rolle spielt, aber von außen als Creme oder Spritze ist das mit der Wirkung nicht so weit her. So der aktuelle Wissensstand und den hat uns Christina Sartori vermittelt, ganz glatt. Dankeschön dafür.
Tschüss.
Tschüss. WDR5 Quarks ist hier aber nicht mehr lang. In einer kleinen Minute übernimmt der Westblick heute mit Beate Kowalik und die hat Thomas Kutschaty zu Gast, den Spitzenkandidaten der SPD.
Gut, tschüss.
Genau, tschüss, das hatten wir schon. Und Den können Sie selbst auch noch Sachen fragen, die Sie brennend interessieren, was vielleicht nochmal für Sie wichtig ist. Gleich im Westblick nach WDR aktuell. Wir von Quarks sagen Tschüss. Ich bin Maria Backer, bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie mehr von uns möchten, quarks.de ist da eine gute Quelle. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf WDR 5. Tschüss.
Es ist 17 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Christoph Hoffmann. Guten Tag. Die Bundesregierung und die ukrainische Führung sind offenbar wieder auf Annäherungskurs. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Bundespräsident Steinmeier in einem Telefonat nach Kiew eingeladen, nachdem das Verhältnis zwischen beiden Seiten zuletzt angespannt war. Martin Polanski, WDR Berlin.
Bei dem Telefonat habe Bundespräsident Steinmeier seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj seine Solidarität, Respekt und Unterstützung ausgesprochen für den mutigen Kampf des ukrainischen Volkes gegen die russischen Aggressoren. Beide Präsidenten hätten das Gespräch als sehr wichtig und sehr gut bezeichnet. Irritationen der Vergangenheit seien ausgeräumt worden, heißt es in der Erklärung. Die Ukraine hatte Mitte April Bundespräsident Steinmeier kurzfristig ausgeladen von einer geplanten gemeinsamen Reise mit den Präsidenten von Polen und den baltischen Staaten nach Kiew. Die Ausladung war begleitet von deutlicher ukrainischer Kritik an mangelnder Unterstützung aus Deutschland.
Das Land NRW will besser auf Flutkatastrophen wie im vergangenen Sommer vorbereitet sein. Beim Landesumweltamt in Duisburg ist dazu heute ein neues System vorgestellt worden, das jetzt getestet wird. Es soll Hochwasser auch an kleineren Flüssen im Land besser voraussagen. Benjamin Sartori, WDR aktuell, wie funktioniert das System?
Ja, es ist so, dass Hochwasserprognosen an großen Flüssen wie dem Rhein gut funktionieren. Ein Problem gibt es in NRW aber an kleineren Flüssen. Deshalb hat sich das zuständige Landesamt 14 eben kleine Gewässer vorgenommen, darunter zum Beispiel die Ruhr, die Erft und die Sieg, und will dort bessere Vorhersagen treffen. Das funktioniert, vereinfacht gesagt, über eine Software, die aus ganz vielen Daten Prognosen macht, insbesondere aus aktuellen Pegelständen und den Wettervorhersagen. Im Testbetrieb haben jetzt die Bezirksregierungen Zugriff auf die Daten, um früher warnen zu können. Im kommenden Jahr soll dann jeder die Berichte im Internet lesen können, um auf mögliches Hochwasser besser vorbereitet zu sein.
Weitere Meldungen im Überblick. NRW-Innenminister Reul hat bestätigt, dass es sich bei den Schüssen gestern in Duisburg-Hamborn um einen Konflikt im kriminellen Milieu gehandelt hat. Demnach haben sich Rocker der Hells Angels und Mitglieder eines türkisch-arabischen Clans beschlossen. Mindestens 19 Schüsse fielen, 4 Menschen wurden verletzt. Weltweit sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO bis Dezember etwa 15 Millionen Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Es handele sich um direkt und indirekt durch das Virus verursachte Todesfälle. Als indirekt zählt die WHO Todesfälle, bei denen Menschen mit anderen Krankheiten wegen überlasteter Gesundheitssysteme nicht behandelt werden konnten. In NRW und anderen Bundesländern hat es heute Durchsuchungen gegen mutmaßliche Markenfälscher gegeben. 16 Verdächtige sollen über den Messenger Telegram gefälschte Markenprodukte für Hunderttausende Euro verkauft haben. Es geht um Kleidung, Parfüm, Uhren und unversteuerte Zigaretten. Durchsuchungen gab es unter anderem in Recklinghausen, Köln und Aachen.
WDR aktuell aus der Region.
Der Bau der beiden neuen A2-Brücken zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Kamen-Bergkamen geht in die Schlussphase. Durch den Einsatz von Fertigbauteilen verläuft die Bauzeit schneller als üblich. Henry Hoffmann, WDR Dortmund.
Neben den alten A2-Brücken können Autofahrer sehen, wie die neuen Brücken entstehen. Dort werden die im Werk vorgefertigten Stahlkonstruktionen gerade zusammengeschweißt. Das neue Brückenbauverfahren ist ein Pilotprojekt der Autobahn Westfalen. In den kommenden Tagen soll das erste Brückenteilstück über der Bundesstraße 233 abgerissen und ersetzt werden. Mit den Arbeiten an der zweiten Brücke soll dann voraussichtlich Mitte September begonnen werden. Das ganze Projekt soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Die kommende Nacht wird teils klar, teils wolkig. Regnen soll es aber nicht. Die Temperaturen gehen auf 10 bis 1 Grad zurück. Der Tag morgen bringt dann Sonne und Wolken im Wechsel. Einzelne Schauer sind möglich, aber eher selten. Dabei kommt Brilon auf 19 Grad, Bocholt auf 22 und Dormagen auf 23 Grad. Die Zeit, es ist 17.04 Uhr.
WDR 5, die Verkehrslage. A1 Euskirchen Richtung Blankenheim zwischen Wiskirchen und Mechernich. Etwa 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen. Auch hier etwa 20 Minuten plus 6 Kilometer Stau. A30 Amsterdam Richtung Rheine zwischen Schüttorfer Kreuz und Rheine Nord. Eine Viertelstunde obendrauf 8 Kilometer stockend. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Fahrspur frei. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Heißen und Dreieck Essen-Ost. 20 Minuten plus 9 Kilometer Stau. Unter 52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Essen-Harzopf und Dreieck Essen-Ost. 20 Minuten plus in etwa 6 Kilometer Stau.
WDR 5. Westblick, das Landesmagazin. Mit Beate Kowalik.
Schönen guten Tag zusammen. Heute bin ich nicht alleine hier im Studio und viele von Ihnen werden das schon gehört haben in unserem Aufruf hier auf WDR 5. Thomas Kutschaty, der Spitzenkandidat der SPD, steht mir hier quietschfidel gegenüber im Westblick in Ihrem Landesmagazin auf WDR 5. Wir hören ihn schon. Herzlich willkommen, Herr Kutschaty.
Hallo, schönen guten Tag.
Bis 17.45 Uhr bleibt Thomas Kutschaty hier bei uns im Studio, um all Ihre Fragen zu beantworten. 0800 5678, 3x5 ist unsere Nummer. Wenn Sie ihm Fragen stellen wollen oder wenn Sie mit ihm diskutieren wollen, ansonsten können Sie uns auch mailen an westblick@wdr.de. Herr Kutschaty, wir sind quietschfidel für NRW, so haben Sie es genannt und ich habe es ja gerade nochmal wiederholt, quietschfidel steht er hier mir gegenüber. Ich finde, das ist so ein alter Begriff, der stammt irgendwie so aus den Kindestagen, finde ich, und würde ich eigentlich eher für Kinderspiele oder für Kinder benutzen. Was wollen Sie damit ausdrücken mit quietschfidel?
Na, wir sind fit, wir sind gut drauf. Wir haben die letzten 5 Jahre Oppositionsarbeit genutzt, uns auch inhaltlich zu erneuern. Wir haben schon kapiert, was wir damals falsch gemacht haben und dass wir jetzt nach vorne gucken müssen. Und wenn Sie in der Opposition sind, aber so viele gute Ideen im Kopf haben, die Sie jetzt auch umsetzen wollen, dann ist man einfach auch quietschfidel und voller Tatendrang, jetzt auch eine Wahl zu gewinnen.
Also munter, freudig.
Ja, genau. Und gut gelaunt.
Mit Spannung und gut gelaunt. Ja. Okay, müssen Sie wahrscheinlich auch sein, denn es gibt ja eine ganze Menge zu tun. Es warten viele Aufgaben auf die Politik, nicht nur hier in NRW, sondern ja auch ganz deutschlandweit und natürlich auch weltweit. Wir haben schon eine Mail bekommen von Franz Josef Muckel. Der schreibt: Herr Kutschaty, könnten Sie sich vorstellen, über den eigenen Parteischatten zu springen, um den besten Innenminister, Herbert Reul, den dieses Land je hatte, zu bitten, das Amt auch im Falle einer SPD-Regierung weiter auszuüben?
Ja, ich möchte schon gerne eine SPD-Regierung bilden und in der Regel ist da auch kein Platz für CDU-Mitglieder dann in einer SPD-geführten Regierung mit anderen Koalitionspartnern. Aber ich bin der festen Überzeugung, auch die Sozialdemokratie kann eine gute Innenpolitik machen, um das auch dem Zuhörer zu verschmerzen. Falls Herr Reul in Ruhestand gehen sollte oder muss, wird die Innenpolitik in Nordrhein-Westfalen keine Kehrtwende machen. Innenpolitik ist immer eine Politik der langen Linien. Und so wie Herr Reul die guten Projekte der SPD übernommen hat, die Maßnahmen gegen Wohnungseinbruch, gegen Rechtsextremismus, die Salafisten-Aussteigerprogramme, so werden wir auch keine Kehrtwende bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität machen.
Aber Herrn Reul nehmen Sie nicht mit ins Boot, höre ich daraus. Hören wir doch mal an, was heute hier alles im Land passiert ist.
WDR 5 Westblick. Panorama.
In Duisburg-Hamborn hat es in der Nacht eine Auseinandersetzung zwischen Rockern und einem türkisch-arabischen Clan gegeben. Laut Polizei und Innenministerium sind dabei Schüsse gefallen. 4 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. 15 Personen sind festgenommen und eine Mordkommission eingesetzt worden. Zwischen 80 und 100 Personen aus beiden Milieus sollen beteiligt gewesen sein. Laut Innenminister Herbert Reul zeige der Vorfall, wie gefährlich die organisierte Kriminalität sei.
Noch bis in die letzten Tage wurde mir unterstellt, ich würde dieses Problem aus PR-Gründen aufbauschen. Menschen haben mir unterstellt, ich würde aufgrund von Wahlen ausländerfeindliche Ressentiments bedienen. Ich finde, wer gestern die Bilder und die Videos gesehen hat, kann das eigentlich nicht nachvollziehen. Die vergangene Nacht in Duisburg hat gezeigt, Clan-Kriminalität ist keine PR-Erfindung, auch nicht von mir, sondern es ist ein Riesenproblem, das die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, insbesondere im Ruhrgebiet.
Tja, Herbert Reul hatte zuletzt auch noch angekündigt, auch nach der Wahl im Amt bleiben zu wollen, sofern seine Partei die Wahl gewinnt. Da habe ich gerade noch mit Thomas Kutschaty hier von der SPD drüber gesprochen, hier im Westblick-Studio. Und mit ihm können Sie natürlich auch weiter reden, wenn Sie uns anrufen unter 0800 5678 3x5. Die Landesregierung hat einen Aktionsplan für Energiesicherheit vorgelegt. Er bündelt alle Forderungen und Beschlüsse seit dem Ausbruch der Ukraine-Krieges. Damit soll das Land zumindest weniger abhängig von russischem Gas werden. Christoph Ulrich mit den Einzelheiten.
Es ist ein Plan, der noch einmal alles auflistet, was seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine geplant ist. Akut soll, wo immer es möglich ist, in NRW Gas durch Kohle oder andere fossile Energieträger ersetzt werden. Mit Belgien und den Niederlanden sollen verstärkte Gespräche über die Gasversorgung laufen. Für Unternehmen hat die Landesregierung einen Fördertopf aufgesetzt. Mit dem Geld kann geprüft werden, wo eventuell unnötig Energie verbraucht wird. Mittels einer Verordnung